aufnimmt, das bestimmt ihn auch wenigstens ein Stück weit. Ich habe vor 2 Jahren war das so unglaubliche Schmerzen in der Schulter gehabt und dann bin ich zum Arzt und das ist ein super Arzt, klassisch Sportarzt auch und da habe ich dann eine Behandlung bekommen und dann kam das wieder, die Schmerzen und es war unglaublich und ich dachte, der wird verrückt, ist das so, manchmal so Schmerzen und dann bin ich wieder dahin zu ihm. Und als ich raus bin, wollte ich ein paar Tabletten haben. Und dann sagten die, brauchst keine Tabletten essen, jetzt gehst du eh in Urlaub. Ess einfach jeden Tag ein Viertel Ananas und es reicht. Und dann dachte ich auch, ja, klasse, jeden Tag, iss halt jeden Tag ein Viertel Ananas, das reicht. Dann wird es bestimmt besser. Und es war tatsächlich so gewesen. Das habe ich gar nicht gewusst und ich habe auch nie drüber nachgedacht, obwohl ich ja Koch bin von Beruf, dass die Ananas Enzyme enthält, die tatsächlich solche Entzündungen wegnehmen können. Nicht unbedingt müssen, aber können. Das ist ganz interessant. Gerade wenn man sich halt mit so Ernährung richtig befasst, was das alles so richtig bewirken kann. Viele zum Beispiel denken gar nicht dran, dass wenn man viel Coca-Cola trinkt, dass es später tatsächlich Osteoporose bewirkt. Also sowas, dass die Knochen brüchiger werden. Ganz einfach, weil die Inhaltsstoffe von Coca-Cola das die wichtigen Stoffe aus den Knochen rausziehen, ohne dass wir es überhaupt mitbekommen. Also viele Sachen, die wir aufnehmen, zum Beispiel zu viel Weißwurst, die werden eines Tages, können die sich bemerkbar machen im Leben. Ne? So ist es. Obwohl ja viel Petersilie drin ist, von daher sind Weißwurst ja ziemlich gesund. Aber ja, deswegen kann man sie wenigstens dann noch essen. Ne? Und außerdem ist es kein Abendessen. Es ist eigentlich ein Frühstück in Bayern. Es muss mindestens bis zum 12 Uhr läuten, müssen die gegessen sein, die Weißwürste. So ist es halt. Aber wir erbarmen uns trotzdem später. So ist es. Gibt immer noch was zu lernen, ne? In dieser Welt von der bayerischen Kultur. Ja, also. Aber das beschäftigt mich auch. Vor kurzem waren wir eben in Amerika und es sollten wir ein paar so Wasserflaschen mitbringen nach Deutschland von so einer bestimmten Firma. Und wir haben die dann gesucht und die Wasserflaschen, die gibt es nur noch in einem bestimmten Style und in einer bestimmten Qualität. Die sind aus Plastik und die Qualität, die es jetzt hat, ist, das ist so ein bestimmter Stoff, der da nicht mehr zugefügt wird. Also das heißt, diese Flaschen, die sind brüchiger, als sie vorher waren. Vorher waren sie so ziemlich unzerstörbar, weil sie auch sehr, 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 sehr weich waren, sehr weiches Plastik. Und dann habe ich nachgefragt, warum, was da eigentlich der Grund ist, warum jetzt dieser Stoff rausgenommen wurde, weil sie feststellen, dass dieser Stoff, der da reingefügt wird in das Plastik, um das Plastik eigentlich so haltbar zu machen, dass es kaum zerstörbar ist, dass dieser Stoff auf jeden Fall höchst krebserzeugend ist. Denkt man gar nicht, da hat man so eine tolle moderne Flasche, steht da auch klasse Name drauf. Und die muss auch jeder haben, weil die stylisch ist. Und dann trinkt man ja aus der Flasche nur Wasser. Also ich meine, das schmeckt noch nicht mal komisch, das Wasser. Und das ist der ganze Trick bei der ganzen Sache oft im Leben, ihr Lieben. Das, was wir aufnehmen in uns, das bestimmt uns. Und es ist noch gar nicht mal, dass das immer gleich im ersten Augenblick sofort erkennbar ist, dass das Zeugs giftig ist oder dass es eben Spätfolgen hat im Leben. Überhaupt nicht. Sondern im ersten Augenblick sieht es alles normal aus, schmeckt normal und dann ist es so. Also das sind so die gefährlichen Dinge, die so richtig versteckt sind, von denen wir nichts wissen. Dann gibt es andere Sachen, da mag sich vielleicht jemand jetzt ungünstig berührt fühlen, aber es ist interessant, ich habe auch ganz, ganz lange geraucht, also braucht ihr euch jetzt nicht denken, dass ich jetzt irgendwem in die schwarze Ecke stelle, aber es ist interessant, dann gibt es andere Dinge, die sind richtig offensichtlich, da steht sogar noch vorne drauf, die können dich töten und trotz allem kaufe ich das und benutze es, ist interessant und Tatsache ist ja medizinisch, dass gerade das tatsächlich erhöhtes Risiko ist an Lungenkrebs. Ob man das jetzt wahrnehmen möchte oder nicht wahrnehmen möchte, steht vorne drauf und es wird einen bestimmen. Spätestens dann, wenn einem die Puste ausgeht, muss nicht immer gleich Lungenkrebs sein, kann auch einfach sein, dass man merkt, wird ziemlich schwer das Atmen. Also viele Dinge, die wir aufnehmen in uns, die haben Spätfolgen. Die erkennen wir jetzt noch gar nicht. Die werden erst viel, viel später werden die erkennbar. Und das Traurige der ganzen Sache ist, selbst bei den ganzen Bioprodukten, die wir kaufen und so, ne, ist es erstaunlich, plötzlich finden die auch raus, naja, das war auch nur geschwärzt, ne, war halt der Aufkleber drauf, hörte sich gut an, ließ sich gut verkaufen, ist leider halt nicht so wirklich gesund, was da drin ist. Und unter Umständen sogar das, was drin ist, mag gesund sein, aber die Verpackung, in der es drin ist, mag nicht gesund sein. Und aus der zieht es dann die Giftstoffe in dieses Material rein. Ist doch interessant. Also es gibt viele Dinge, drüber nachzudenken. Eben was der Grundgedanke dahinter ist, wir nehmen vieles auf in uns, das sehen wir nicht, das schmecken wir noch gar nicht mal. Wir denken auch gar nicht drüber nach, dass es irgendwelche Folgen hat in unserem Leben. Und irgendwann mal stellt sich heraus, das hat Spätfolgen. In unserer Gesellschaft ist es ja so, dass Politiker zum Teil fast kapitulieren von dieser Problematik der Drogen. Und gerade so mit Marihuana, mit Haschrauchen, ist es so eine Sache, dass viele Politiker, manche, die unter Umständen selbst schon Hasch geraucht haben, das gerne freigeben möchten, weil sie sagen, wir werden der Problematik nicht mehr Herr. Nicht alle, die sagen, wir geben es frei, haben schon mal Hasch geraucht, ja. Also das wäre ein verkehrter Schluss, den wir ziehen. Aber manche davon kann sein. Das Interessante ist, dass in Holland Studien erstellt wurden von Ärzten, die junge Menschen, die über 12 bis 15 Jahre Hasch konsumiert haben, dass sie die begleitet haben. Und nach 15 Jahren feststellten, als diese jungen Menschen dann zwischen 28 und 30 Jahre alt waren, dass diese jungen Menschen spätpubertäre Erscheinungen haben. Das heißt, die haben ein Problem mit ihrer eigenen Persönlichkeit. Die können manchmal keine Verantwortung plötzlich mehr tragen, weil plötzlich Dinge freigesetzt werden im Gehirn, die über 12, 15 Jahre durch diesen Zusatzstoff, der in Marihuana drin ist oder in Hasch, dass diese Entwicklung im Gehirn, diese Persönlichkeitsentwicklung, die wird unterdrückt und die wird nach hinten verlagert. Das ist interessant. Diese Langzeitstudien gibt es in Holland. Ärzte warnen stark davon, dass man es tatsächlich in der EU dann legalisiert. Aber vielen anderen ist es eigentlich egal, weil sie sagen, wir kapitulieren ja nur davon. Und dann wird das ganze Ding, das wird dann praktisch schön geredet. Naja, das ist noch lange nicht so schlimm, als wenn man Bier trinkt und es ist viel gesünder sogar noch, wird es sogar in der Medizin verwandt, Hopfen auch nebenbei bemerkt. Aber es ist interessant, wie dann plötzlich Dinge schön geredet werden, die gar nicht schön sind, von der uns Gesellschaft ein Zeugnis davon gibt. Also darüber nachzudenken, das, was wir aufnehmen, ihr Lieben, das bestimmt uns auch, ein Teil wenigstens. Und bei manchen Menschen sieht man es richtig. Manche Menschen können nichts dafür. Manche Menschen sind plötzlich gezeichnet tatsächlich vom Alkohol. Manche Menschen sind gezeichnet vom Drogenkonsum. Manche Menschen sind gezeichnet von der Wahl ihrer Speisen, die sie zu sich nehmen. Ob ich jetzt nur dieses Junkfood, wie sie es in Englisch nennen, das Essen, das eigentlich kaum Inhaltsstoffe hat, außer dass es jede Menge Zusatzstoffe hat und damit praktisch dazu noch dient, dass durch Zuckerstoffe und andere Zusatzstoffe, dass da Fette gar nicht mehr abgebaut werden im Körper, sondern dass eher noch Fette zugeführt werden oder der Körper die Fette verlagert. Das ist ganz interessant, das ist ja eine ganze Industrie, die sich über diese Problematik Gedanken macht. Und dann gehen wir in unsere Formhäuser im Schlecker und im Müller und im Knüller und sonst wohin. Und dann kaufen wir unsere Pillchen, die uns dann den Hunger unterdrücken, damit wir keine Weißwurst mehr essen müssen. Schade eigentlich für die Weißwurst. Und. Also es ist interessant, wisst ihr, weil wir was davon merken, von diesen Spätfolgen. Und die will man natürlich auch verhindern. Jetzt bin ich ein bisschen über 40 schon, ne? Soll man nicht glauben, aber es ist wirklich so. Und plötzlich merkt man, aha, das baut man gar nicht mehr so einfach ab. Jetzt müsstest du vielleicht ein bisschen mehr joggen gehen oder du solltest das ein bisschen umstellen, deine Ernährung. Vielleicht nicht immer nochmal zugreifen oder vielleicht auch nur bei den Dingen zugreifen, die ich vorher gedacht habe, die kannst du einfach reinhauen. Also nochmal dieser Gedanke, das, was wir aufnehmen, ihr Lieben, das bestimmt uns auch. Mehr als dass uns wirklich lieb ist. Und irgendwann hat es dann auch mal Spätfolgen im Leben. nicht immer. Und das sind ja dann die Fälle, auf die wir zeigen, nee, das muss ja nicht immer sein. Ich weiß, mein Opa zum Beispiel, der war 90, 95, hat auch geraucht wie ein Schlot und jeden Abend sein Bier getrunken oder sein Förderler und was weiß ich, was er alles gemacht hat, der Opa. Der hat es auch überlebt. Also, man kann nicht immer gleich einen Teufel an die Wand malen. Der Opa hat aber unter Umständen auch ein bisschen anders gelebt, als er 25, 30, 40 Jahre alt war. Hat unter Umständen auch ein bisschen anders gearbeitet, der Opa. Hat einfach, die Lebensführung war schon ein bisschen anders vom Opa. Und es schlägt sich dann einfach auch auf dem Körper und in der Biologie einfach nieder bei uns. Also das, was wir aufnehmen, ihr Lieben, es bestimmt uns. Es prägt uns. Es gibt Dinge, die sind heilend und es gibt Dinge, die sind krankmachend. Richtige Ernährung. Ist ja eben so ein riesiges Thema, wenn ich eine Zeitschrift schreiben würde, christliche richtige Ernährung, würde ich reich werden unter Christen. Man kann da überall, mit alles kann man heute Geld machen. Und es zeigt, dass überall eine Not ist und dass Menschen ja, ist ja nur, dass die Nachfrage bestimmt auch das Angebot. Menschen wollen wissen, wie sie sich richtig ernähren. Aber ich möchte auf das Thema einschwenken, ihr Lieben, eben das, was ich aufnehme, das bestimmt mich. Was ich aufnehme, das bestimmt unter Umständen auch über mein Wohl und Wehe im Leben. Ob ich das jetzt will oder nicht, ob ich es jetzt wegrede, totschweige, gar nichts darüber wissen möchte, über die Sache, es ist so. Und es machen ja auch manche Menschen eben, die sagen, oh, ich komme jetzt hier auf mit dem ganzen Zeugs da, du kannst ja gar nichts mehr essen, kannst du gar nichts mehr anschauen, darfst gar nicht mehr Luft holen, was darf man heutzutage überhaupt noch? Also das ist so das eine Extrem. Das andere ist dann, dass sich Menschen wirklich realistisch damit beschäftigen und sagen, aha, tatsächlich, da gibt es einen Ernährungsberater zum Beispiel. Und der hilft mir. Dass manche Menschen schon festgestellt haben, ich war immer so abgespannt, und ich weiß nicht, was mir da hilft. Und die stellten plötzlich fest, als ich meine Ernährung umstellte, plötzlich merkte ich, wow, da war richtig wieder Kraft da. Da war wieder Energie. Kann passieren. Ja, und dann gibt es einfach Dinge, Einwirkungen auf unser Leben, die können wir dann nicht mehr einfach so umstellen. Die sind dann so und die wirken sich dann so störrisch auf dieses physische Leben aus. Und bei manchen Menschen dann eben auch auf das psychische Leben. Dass es sich zerstörerisch auswirkt, dass eigentlich der ganze Mensch angegriffen ist von einer verkehrten Ernährung, von einer verkehrten Sache, die von außen zugeführt wird. Etwas Gesundes braucht der Mensch. Das ist doch eigentlich die Botschaft für unsere Tage. Etwas Gesundes benötigt der Mensch. Das ist eine gute Sache. Und auf das steigt eigentlich Jesus Christus ein. Etwas Gesundes braucht der Mensch. Der Mensch beschäftigt sich so sehr auch mit seinem Äußeren, wisst ihr, dass er es eigentlich das Innere oft vergisst. Das muss dann gemacht werden und da müssen wir dran und da und Sonntagmorgen müssen wir auf jeden Fall joggen gehen. Da können wir nicht in die Kirche oder sonst woanders hingehen, wo die anderen sich treffen. Man muss immer sich ein bisschen bewegen und muss immer was machen, kommt das sonst nicht dazu. Und es ist gar nicht schlecht, dass man sich bewegt und dass man was macht. Und es ist schlecht, dass man nie dazu kommt. Weil der Mensch müde wird, auch träge wird. Das ist klar. Und der Herr Jesus spricht auch von gesunder Ernährung. Und das, was Gott zuallererst am allerwichtigsten ist, ist zuallererst mal wir selbst. Es ist unsere Seele, es ist wer wir eigentlich wirklich sind. Das ist ihm zuallererst wichtig. Das Problem ist, und das erleben wir alle an unserem Leib, ihr Lieben, ob wir das wahrnehmen möchten oder nicht, da können wir uns noch so oft die Haare färben, noch so sehr unter das Solarium legen, noch so viel Make-up auftragen und sonstige Sachen machen, wir merken, dass dieser Körper verfällt. Da kommen Falten, der Körper verändert sich, Dinge werden, sind einfach nicht mehr so einfach, wie sie mal waren. Und irgendwann mal ist eben diese ewige Jugend auch vorbei. Ein Mann hat mal in einer Diskussion im Fernsehen, es waren Gentechniker, haben sich da getroffen. Und in dieser Diskussion ging es darum, ob wir das Leben verlängern könnten. ob man die Gene so manipulieren kann im Körper von einem Menschen, dass zum Beispiel ein Mensch also körperlich ewig leben könnte. Und einer dieser Forscher sagte, nee, ich glaube nicht, dass wir das können, aber in der Technik sind wir so weit, dass wir Gene so manipulieren können, dass wir vielleicht, man weiß es ja nicht, aber wir schätzen, dass ein Mensch vielleicht bis zu 350 Jahre leben könnte. Und einer der Forscher stellte, das war schon vor vielen Jahren diese Diskussion und war erstaunlich, und einer der Forscher stellte die Frage, warum wollen wir das eigentlich? Also warum wollen wir dieses ewige physische Leben? Warum können wir nicht Abschied nehmen davon? Das meint er damit. Und keiner der klugen Köpfe, die dort versammelt waren, hatte eine Antwort. Und dieser Mann, der die Frage stellte, der gab die Antwort und sagt, wir haben alle Angst. Wir haben alle Angst vorm Tod, sagte der im Fernsehen. Es war bestimmt ein Millionenpublikum. Das war zur besten Sendezeit. Es war eine sehr interessante Sendung. Wir haben alle Angst vorm Sterben. Und der Mann sagte, und ich sage Ihnen auch, warum wir alle Angst haben vorm Sterben. Weil wir genau wissen, zum Schluss kommt noch was. Und keiner der anderen Wissenschaftler, die dort versammelt waren, hat nur ein Wort dagegen geredet. Mit ihrem Schweigen haben sie ihn praktisch abgesegnet und sagten, das stimmt, das glauben wir auch. Also der Mann, der hat auf eine ganz andere Ebene eingeschwenkt, wisst ihr, das ging gar nicht mehr um die äußere Ebene, dass man das Fleisch um 350 Jahre länger leben lassen könnte, sondern das, was der Mann auf das, was er hingezeigt hat, ist das, was Gott am wichtigsten ist. Und das ist unsere Seele. Das ist, wer wir wirklich sind. Wer wir wirklich sind. Wer du bist und wer ich bin. Der Herr Jesus sagt mal an einer Stelle, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne? Die ganze Welt. Also er kann alles haben, alles Geld der Welt, alle Schönheit der Welt, alle Gesundheit der Welt und dabei Schaden nimmt an seiner Seele. Wir fahren am Sonntagmorgen, fliegen wir wieder nach Serbien. Und in Serbien unterstützen wir eine Arbeit unter den ärmsten Menschen auf dem Balkan. Es sind Romas, die dort leben. Und die leben in erbärmlichen Verhältnissen, ihr Lieben, die wären froh, wenn sie so ein Zelt hätten. Das regnet, wenn es dort regnet, in denen ihren Elendsvierteln, da sinkst du bis zum Kniekehle und es ist keine Übertreibung, ein im Schlamm. Da hat jede Familie ein Hüttchen. Das ist in Europa wohlgemerkt. Ist auch schlimm, wenn es in anderen Ländern ist. Aber wir denken das manchmal gar nicht so bei uns. Diese Menschen leben dort und 80% der Menschen in das Viertel, in das wir gehen, waren zu dem Zeitpunkt, als wir mit dem einen Mann sprachen, zu 80% krank. Und ein Großteil der Menschen war zu einem gewissen Prozentsatz unheilbar krank. Und die meisten sind unheilbar krank mit Krebs. Einfach durch die schlechten Lebensumstände. Es ist eine Mülldeponie, auf der sie leben, eine alte Mülldeponie. Das Wasser, das sie trinken, ist praktisch schmutzig. Alles ist dort schmutzig. Wenn es trocken ist, die Sonne scheint, atmest du schmutzigen, giftigen Staub ein. Wenn es regnet und die Kinder barfüßig draußen rumrennen, dann laufen sie im schmutzigen, dreckigen, giftigen Matsch herum. Die werden einfach krank. Was von außen reingeht, ihr Lieben, es macht einen Menschen krank. Es hat mehr Einfluss, als dass wir denken. Obwohl die fidel sind und die lieben das und die lieben auch das Leben und die wissen auch zu leben, denkt man manchmal. Mensch, wir wünschen uns manchmal so zu leben. Wie die gastfreundlich sind. Wie die feiern, wie die lachen, wie die tanzen. Und da gibt es so eine kleine Gemeinde, hat sich dort gegründet. Das ist so eine kleine Baracke, ist nass da drin. Und die ist aus so Bretterbude und da drin habe ich gesprochen. Und die ist gepackt mit Menschen, ihr Lieben. Voll gepackt. Da wird keiner dran denken, oh, heute schlafe ich mal aus. Heute sagen die Leute, heute spricht einer über Jesus, da gehe ich hin, das muss ich hören. Und dann habe ich dort gesprochen bei den Menschen, natürlich mit Übersetzung, und sagte, das, was wir hier sehen, ist eigentlich die Hölle auf Erden. Dafür ist der Mensch nicht geschaffen. Also mit anderen Worten, ich habe ausgedrückt, wir müssten eure Lebensumstände verbessern. Und da kam eine Frau auf mich zu hinterher, auch mit Übersetzung. Die schaut mir ganz, ganz tief in die Augen und sagte mir, was wir hier benötigen in unserem Elendsviertel, sind nicht bessere Lebensumstände. Wir benötigen nicht besseres Wasser, wir benötigen keine besseren Häuser. Und die Frau sagt, was wir benötigen, ist ein verändertes Herz. Das hat mich dermaßen getroffen. Die Frau starb an Krebs, das hat sie schon gewusst, dass sie stirbt, hat 4 Kinder hinterlassen. Die Tochter von ihr, die jüngste, oder die größte, die älteste, die ist jetzt 13, kam letztes Jahr im Oktober, haben eine Jugendfreizeit für diese Kinder gemacht aus diesem Elendsviertel. Die Tochter, die älteste, kam zum Glauben an Jesus Christus in einer Art und Weise, die strahlt eine Schönheit und Hoffnung aus, weil sie weiß, Jesus liebt mich. Die Umstände werden nicht verändert, das weiß das Mädchen auch. Wahrscheinlich nicht in ihrer eigenen Generation. Was sie weiß ist, dass die Wahrheit eingetroffen ist, von der ihre Mama sprach. Du brauchst ein verändertes Herz. Ein Herz, das an Gott hängt. Ein Herz, das seinen Wert von Dingen herzieht, die ewig sind, nicht vergänglich. Und damit habe ich nicht gesagt, ihr Lieben, dass Sterben einfach ist. Und das spricht auch nicht dem den Wort, ach, lass doch fahren dahin, was willst du noch, aufpassen auf den Körper, lass doch dahin gehen. Nee, um das geht's gar nicht. Aber wisst ihr, wir sind manchmal mit Sorgen um unser äußeres Wohlergehen und Wohlergehen und Wohlergehen mehr beschäftigt, als um die Sorge um unsere Seele, das, was Gott am wichtigsten ist. Und dann, wenn das richtig ist, dass es vom Herzen heraus das Leben drumherum bestimmt wird, wie die Lebensführung ist, wisst ihr? Dass es nicht von Sorge und von Not und von Angst bestimmt ist, sondern von den Frieden und von, den der lebendige Gott gibt, von dieser richtigen Gewichtung zum Leben. Was ist das Leben eigentlich? Der Herr Jesus spricht an einer Stelle im Johannesevangelium Kapitel 6 und sagt, wahrlich, wahrlich, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, dass wer davon isst, nicht stirbt. Also der Herr Jesus greift damals eine Geschichte auf, die die Israeliten alle kannten, dass das Volk Israel aus Ägypten herausgezogen ist, 40 Jahre in der Wüste herumgelaufen ist, nichts zu essen hatte, nichts zu trinken, aber tagtäglich vom Gott Israels, vom Schöpfer des Himmels und der Erde, mit Brot vom Himmel versorgt wurde. Es war wichtig, das haben sie aufgenommen, das hat sie satt gemacht und sie haben Kraft gehabt, diese nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre in der Wüste zu überleben und ihren Weg zu gehen. Also der Herr Jesus sagt, Leute, das war so, das war das Brot von Mose. Aber schaut eure Väter an, sind alle gestorben. Und schaut auch eure Väter an, obwohl sie das Brot von Mose gegessen haben, das himmlische Brot, und haben alle Versorgung der Welt gehabt vom allmächtigen Gott, haben sie doch, sobald es ihnen gut ging, ihm den Rücken wieder zugekehrt. Plötzlich sich anderen Göttern zugewandt, gesagt, ah, der alte Gott Israels, das ist immer so langweilig, wir wollen so leben wie all die anderen, hey, die haben auch immer Party im Leben, da geht doch auch was ab, die sind jetzt so immer so langweilig, stinkig und muffig drauf, wie all die anderen, der Opa und die Oma, die erzählen ihre alten Geschichten da von dem alten Gott, wir wollen was Frisches erleben im Leben. Wir wollen so sein wie all die anderen Götter, die dienen doch auch nicht bloß einem Gott, die haben doch viele Götter, und manche haben überhaupt keinen. Die leben doch auch glücklich. Und Ich gebe jeden recht, der mir sagt, Heinz, ich glaube an nichts und bin auch glücklich. Glaube ich. Du brauchst auch Gott nicht, um glücklich zu werden. In diesem Leben brauchst du nicht. Du brauchst keine Beziehung zum lebendigen Gott durch Jesus Christus, um ein reicher Mensch zu werden, um ein gesundes Leben zu leben, um ein glückliches Leben zu leben, um seelisch ausgeglichen zu sein. Benötige ich keine Beziehung zum lebendigen Gott. Wozu ich eine Beziehung brauche zum lebendigen Gott, ist, um ewiges Leben zu haben. Nicht zeitliche Schönheit, wisst ihr, zeitliche Jugend, zeitliche Frische, zeitliche Klugheit, zeitlichen Reichtum. Das alles mal vergeht. Wozu ich diese Beziehung brauche zum lebendigen Gott ist, damit ich eine Relation zu diesem Leben bekomme eigentlich. Wozu ist das Leben eigentlich da? Dass ich merke, das ist ja nur eine Durchgangsstation. Das ist ja nicht alles. Es geht ja noch weiter. Wozu ich Jesus Christus brauche, ihr Lieben, im Leben, und das ist, was Jesus hier anspricht, ist nicht, dass damit du jetzt satt wirst heute Abend, sondern dass deine Seele satt wird. So wie bei dem Zeugnis von dieser Frau, die sagte, wir sind hungrige Menschen. Und ihr Lieben, das sind erbärmliche Umstände. Das letzte Mal, als ich dort war, starb in der einen Hütte die Oma. Und die lag noch auf dem Bett, zugedeckt mit einer Decke. Die Polizei kam, hat es aufgenommen. Und dann mussten sie sich selbst drum kümmern, ob sie jemand beerdigt oder nicht. Geld hatten sie keines. Da fragt niemand danach, was wird mit euren Toten eigentlich? Das können sie schauen, wie sie fertig werden damit. Erbärmliche Umstände. Die Kinder, wisst ihr, die werden gar nicht zur Schule geschickt. Die müssen auf die Straße gehen, die müssen Geld verdienen auf der Straße. So ein junger Mann, den treffen wir jetzt wieder am Montag. Und der wurde von seinem Vater aus der zweiten Klasse rausgenommen, damit er arbeitet, nicht in die Schule geht, ist doch sinnlos. Also es sind oft Menschen, die denken ganz kurz, kurzer Erfolg, wir wollen kurz das Leben genießen. Die Lebenserwartung ist auch nur höchstens 50 Jahre. Und so denken manche Menschen, jetzt habe ich nur noch kurz zu leben, jetzt muss ich nochmal alles rausholen aus diesem Leben, damit ich dann auch gelebt habe. Und so haben die Israeliten auch gedacht, wir wollen doch Spaß haben in diesem Leben, wir haben hier nur das eine. Die haben ganz vergessen, dass das nur eine Durchgangsstation ist. Für das, was wir die Woche schon mal besprochen haben, auch in Gottes neue Welt. Entweder das, was wir gestern Abend sahen, entweder in diese Welt, in der all diese Vielfalt herrscht und Pluralität, Meinungsfreiheit, kannst glauben, was du willst, musst halt dann dich auch damit abfinden später, dass du bist, wo du eigentlich nie hin wolltest, nämlich in Gottes Ferne, in der Verdammnis. Und das spricht Jesus auch an bei den Leuten, war oft ganz, ganz klar. Und er hat es nicht gemacht, weil er die Menschen verdammen wollte, ihr Lieben. Und es tut er auch nicht heute, weil er die Menschen verdammen will, sondern weil er die Menschen liebt. Spricht er davon und sagt, denkt mal drüber nach. Ihr ernährt euch mit allen möglichen Gedanken, speist ihr eure Seele, mit allen möglichen Bildern speist ihr eure Seele, die euch manchmal plagen oder euch schöne Gefühle geben, euer Leben lang. Ist nichts Schlechtes. Mit allen möglichen Religionen, mit allen möglichen Denkstrukturen füllt ihr euer Denken, eure Seele. Mit eurer Wissenschaft, haben wir gestern Abend auch ein bisschen angesprochen, da füllt ihr eure Seele. Aber schau mal, deine Seele ist doch wirklich durstig. Was deine Seele wirklich will, ist Leben. Und das spricht Jesus hier an. Das geht nicht bloß um diesen zeitlichen physischen Hunger. Das geht um den Hunger unserer Seele, das wer wir eigentlich wirklich sind. Ich will leben. Und er spricht, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Sind wir Kannibalen? Und Jesus weiß es ja, was die Menschen denken, und spricht weiter und sagt: Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und ich und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Es ist ganz interessant, der Herr Jesus spricht hier eine Sache an, die er ein paar Verse vorher klar macht und sagt: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist ewiges Leben, ihr Lieben, sagt Jesus zu den Menschen, wenn er an mich glaubt. Was bedeutet an mich glauben? Das bedeutet aufnehmen. Aufnehmen. Ihr kennt alle das. Da wären wir wieder. Ihr kennt es alle auch im Abendmahl. Da wird im Abendmahl wird eigentlich das symbolisiert, was innerlich schon geschehen ist. Der Gedanke ist natürlich, wenn ich das Salzstängchen nehme und das zerkaue und Rinde schlucke, ne, dann habe ich schon mal was im Magen. Aber das Salzstängchen, ob man es glaubt oder nicht, hat ja auch Inhaltsstoffe. Und diese Inhaltsstoffe, die gehen in mein Blut. Und die bestimmen eigentlich, wisst ihr, über mein Wohl und Wehe, ob ich mich müde fühle oder kräftig fühle, was ich aufnehme. Das bestimmt es. Und das meint Jesus damit. Er meint nicht wortwörtlich, beiß mal von meinem Arm runter, haust auch ein bisschen ewiges Leben. Und saug mal ein bisschen Blut an mir. Das meint er nicht, sondern er spricht damit eigentlich von seinem Tod am Kreuz von Golgatha. Also sein Fleisch hat gegeben am Kreuz und sein Blut hat fließen lassen zur Vergebung unserer Schuld. Und der Herr Jesus sagt mit anderen Worten: Essen und Trinken, wer das im Glauben aufnimmt, der wird leben. Und mein Leben pumpt praktisch, geistlich gesprochen, durch deine Lebensvenen, das Leben von Jesus. Und Jesus hat den Vorteil, er lebt ewig. Weil er ewig ist, er ist von Ewigkeiten und er ist zu Ewigkeiten. Und er ist der, der den Tod besiegt hat. Und wenn er der ist, der den Tod besiegt hat und in mir lebt, dann lebt in mir der, der den ewigen Tod besiegt hat. Und es lässt meine Seele aufatmen, und es sah ich in den Augen dieser Frau dort in dem Elendsviertel, ihr Lieben, in die Augen zu schauen einer Frau, die stirbt. Und die dir noch sagt, was wir brauchen, ist ein verändertes Herz. Wir brauchen Leben durch Jesus Christus. Das ist eigentlich, was hier ausgedrückt wird. Wir brauchen nicht einen guten Apfel, obwohl das nichts Schlechtes ist. Wir müssen nicht bloß um unseren Körper sorgen, sondern was hier wichtiger war für die Seele, wo geht es hin, wer ich eigentlich wirklich bin? Dass das heil wird. Das heißt, Jesus ist gehaltvoll. Jesus ist die Kraft zum Leben. Jesus ist die Kraft zum ewigen Leben. Und Jesus ist die Kraft auch zum Überleben, auch in dieser Welt. Auch wenn alles auf Menschen hereinschlägt und manchmal das Leben wie eine Katastrophe aussieht. Und es gibt jetzt Situationen, ihr Lieben, die gibt es überhaupt nicht, die kann man sich gar nicht denken. Tränen über Tränen und Schmerzen über Schmerzen. Da sprach man auch schon davon die Woche. Und dann Menschen, die mitten da drin stehen in diesem Leid und sprechen vom Heiland, der mich liebt und der mich da durchträgt und heimbringen wird in Gottes ewige Welt durch das ewige Leben, das Jesus Christus in mich gelegt hat, indem ich wiedergeboren wurde durch den Heiligen Geist. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Wie viele ihn aber aufnahmen. Das bedeutet auch gleichzeitig, ihn wirken lassen. Deswegen sagt Jesus, wenn er nicht wiedergeboren werde, durch den Heiligen Geist von oben geboren, so werdet ihr nie ins Himmelreich einkommen. Und ihr werdet ewig einen Hunger in eurer Seele verspüren nach Leben. Wenn ihr mich nicht aufnehmt, mein Blut nicht wirksam wird in eurem Leben, ihr Lieben, wird es nie Vergebung für deine Schuld geben, nie. Du kannst noch so oft am Abendmahl dran teilnehmen. Wenn das aber geistlich nicht Wahrheit wird in deinem Leben, was äußerlich dir dargereicht wird, ist es sinnlos. Es ist die Tragik. Wisst ihr, das geht zwar, das Mehl und die Zusatzstoffe von dem Mehl und von dem Wein oder von dem Traubensaft, die gehen in dich rein, aber Jesus sagt, so wie das in dich reingeht, will mein Geist in dir leben und dir ewiges neues Leben schenken. Dass du das auch sehen darfst, was die Frau sah, was auch immer kommt, wichtiger ist, dass der lebendige Gott mein Herr ist, mein Brot zum Leben. Jesus, ihr Lieben, hat keine lebenszerstörenden oder seelenzerstörenden Inhaltsstoffe. Da gibt es nicht bittere Nachwirkungen. Gibt es nicht. Es gibt Gegenanzeigen, dass Menschen sagen, nein, will ich nicht, rebelliere ich dagegen, das ist mir zu einfältig, wie wir es gestern Abend auch hören, das ist was für die Psyche, Schwachen, aber ich brauche das nicht für mein Leben. Das sind so die Gegenanzeigen, die Rebellion. Aber schlechte, wisst ihr, Folgen hat es nicht. Im Gegenteil, Jesus sagt, wer davon isst, der wird leben in Ewigkeit. Du wirst endlich wissen, was Leben ist. Er sagt sogar, dein Durst nach Leben wird aufhören. Du wirst leben, weil deine Seele lebt, belebt durch den Heiligen Geist Gottes. Jesus liegt auch nicht schwer im Magen, wisst ihr? Wie manche Sachen, die wir in Leben drehen, ohne aufs Wort Gottes zu hören und ohne auf Jesus zu hören. Plötzlich liegen uns manche Sachen schwer im Magen. Was weiß ich, die Steuerhinterziehung, die Lüge, die wir gebracht haben und. Oder plötzlich Menschen dienen irgendwelchen Göttern und es ist das Seltsamste, dass Menschen aus der westlichen Welt ihre Kinder nach Indien fliegen und sie in buddhistische Klöster geben, damit die Kinder dort lernen, was Leben heißt. Und wisst ihr, das Tragische ist noch, dass diese Kinder auch sagen würden, ich bin aus christlichem Elternhaus. Die Bibel sagt, interessanterweise, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele. Jesus ist ja auch das Wort Gottes. Also wenn wir Jesus aufnehmen, ihr Lieben, dann ist er das Brot, das ewige Brot Gottes und er ist auch das Wort Gottes. Und die Bibel sagt uns, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele, also das Wort Gottes, was von Gott kommt. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Also Jesus leitet dich auch durchs Leben. Er hat uns auch sein geschriebenes Wort übergeben und durch seinen Geist lässt er uns verstehen, was da drin steht und lenkt uns durch diese Welt. Und bewahrt uns auch, die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Wie viele Menschen sind niedergeschlagen, die sogar sagen, auf das pfeife ich. Und wie viele Menschen, die niedergeschlagen waren und gesagt haben, auf das pfeife ich und plötzlich in der Not ihres Lebens zu diesem Wort gegriffen haben und gesagt haben, Gott, sprich zu mir, sind froh geworden, weil Gott plötzlich zu ihnen gesprochen hat. In der dunkelsten Station vielleicht ihres Lebens. Es erleuchtet die Augen. Die Menschen lernen wieder zu gucken und es ist auch manchmal so ein Bild, was laufen Menschen in diese Welt eingekerkert in sich selbst, bloß kein Anschauen. Wenn mal einer entgegenkommt auf der Straßenseite, wechsle ich gleich die Straße nach drüben, da muss ich schon gar nicht Grüß Gott sagen muss oder den vielleicht auch noch anschauen muss, bloß nicht. Es ist manchmal so ein Ausdruck. Es sind erleuchtete Augen, die Menschen, die Augen strahlen wieder, weil das Leben in Christus in dir lebt. Die Frucht des Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Mit anderen Worten, der Psalmist sagt, das tut so gut. das Wort Gottes zu kennen. Mit anderen Worten, ihr Lieben, es tut so gut, das fleischgewordene Wort zu kennen. Das fleischgewordene Wort Gottes, Jesus Christus. Es tut so gut, wenn man dieses fleischgewordene Wort Jesus Christus im Glauben aufnimmt, damit meine Seele satt wird, die Seele, die unablässig nach Leben schreit. Und dann, indem ich den aufnehme, der das Leben ist, Jesus Christus. Und es tut so gut, wenn Jesus mir durch seinen Heiligen Geist die Augen öffnet für den Wert seines geschriebenen Wortes, mit dem er mich lenkt durch diese Welt und zu mir spricht. Und manchmal bin ich auch so niedergeschlagen, ihr Lieben, unglaublich niedergeschlagen. Obwohl Jesus in mir lebt und ich weiß das. An dem Tag, an dem ich sagte, Jesus, wenn es alles stimmt, was die Bibel sagt und die Menschen über dich, dann lebe ich verkehrt. Und dann brauche ich Vergebung, dann komm in mein Herz. Und seit der Sekunde weiß ich, dass er in mir lebt. Und manchmal bin ich doch so niedergeschlagen im Leben. Und mir hat meine Frau ihr Tragik erzählt und das hat mich dermaßen zum Weinen gebracht. Da hatten wir gerade Jugendfreizeit bei uns am Bodenseehof. Und dann stand ich so draußen im Gang mit der Frau und die Frau ging weg und hat geweint. Es war ganz schlimm, diese Tragik in ihrem Leben. Und ich stand in dem Gang und sagte, Herr Jesus, das ist doch eine Welt. Ich sage es so, wie ich es gesagt habe. Ich war so erschlagen von diesem Lebensschicksal, dass ich nur sagen konnte, Herr Jesus, das ist doch eine Welt. Und ich stand in dem Gang und sagte, ich weiß gar nicht, was den Menschen noch helfen soll. Und an dem Tag gehe ich in mein Büro und ich habe geweint, was ging, ehrlich, ich war so niedergeschlagen. Ich gehe in mein Büro und da hat meine Tochter gerade einen Bilderrahmen auf meinen Schreibtisch draufgestellt. Unsere Jüngste, die gerade in der großen, weiten Welt ist. Und in dem Bilderrahmen, das hat sie noch nie gemacht. Aber stellt mir an dem Abend den Bilderrahmen auf meinen Bürotisch und da steht dieser Vers, den ich gestern Abend auch vorgelesen habe. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen, der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand. Das hat mir vor Freude fast das Herz gebrochen. Das war eine Zusage des lebendigen Gottes. Heinz, was auch immer kommt, der Hüter Israels schläft nicht. Der trägt dich durch. Und so sicher, wie er dich durchträgt durch diese Welt, in Gottes ewige Welt, trägt er auch diese Frau. Weil diese Frau hat nichts anderes gehabt als Jesus. Alles verloren. Und sie hat den gefunden, der sagt, wer mein Fleisch isst, und mein Blut trinkt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der wird leben auf Ewigkeit. Das ist die beste Ernährung. Das hat keine Nebenwirkungen. Im Gegenteil, es wirkt sich immer besser aus im Leben, hinein ins ewige Leben. Jesus Christus. Das andere, ihr Lieben, mit dem wir uns ernähren, das führt zum Schluss dahin, hat Spätfolgen. Das, was wir gestern Abend sahen. Plötzlich stehst du in der Verdammnis, vom großen Thron Gottes. Und der lebendige Gott sagt, warum sollte ich dich einlassen in meine Ewigkeit, ins ewige Reich? Ich war ein guter Mensch. Aha. Und? Naja, so richtig glauben die Sache da mit Jesus konnte ich nicht. Aber Gott sei mal ehrlich, wer kann sowas schon glauben? Ich meine, so eine Story. Ah ja? Kann es sein, dass du es nicht glauben wolltest, weil du ein stolzer Mensch warst? Weil du genau wusstest, wenn das stimmt, dann habe ich kein Anrecht auf mein Leben. Dann übernimmt es Jesus und lenkt dieses Leben. Kann das sein, du hast gedacht, wenn du Jesus leben lässt in dir, dann verpasst du was in dieser Welt. Ich lebe lieber wie die Axt im Walde. Kann das sein, dass du gedacht hast, haha, später, wenn ich vor Gott stehe, dann kann ich ihn anklagen für all die Ungerechtigkeiten, die es in dieser Welt gibt. Und vielleicht trifft eine dieser Sachen zu. Zu jung, zu alt, zu beschäftigt, zu lieb, zu böse, zu. Und der lebendige Gott sagt, ich kann dich nicht einlassen in die Ewigkeit. Weil du hast dieses Leben nicht in dir, das Leben von Jesus Christus. Das sind die Spätfolgen, ihr Lieben. Und das sind traurige Folgen, wenn man dann aufwacht, wenn es zu spät ist. Und deswegen macht Jesus uns heute dieses Angebot. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Nehmt das Gute auf. Wer von dem Brot isst und von dem Blut trinkt oder von dem Wein trinkt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird leben. In Ewigkeit. Weil er das aufnimmt, das ewige Leben. Das ewige Leben hat einen Namen, Jesus Christus. Er wird keine Sünden in seinem, keine Schuld mehr haben, die Gott dir vorhält, weil das Leben von Jesus, das Blut von Jesus deine Schuld weggewaschen hat. Ohne das Blut von Jesus keine Vergebung unserer Schuld, ihr Lieben. Leben, gesunde Ernährung, das Brot des Lebens. Das ist eine wichtige Frage. Von was ernährst du dich? Von was ernährst du deine Seele? Wird es reichen? Das Leben von Jesus reicht allemal. Amen. Das war so ein Einladungslied. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Das Schöne ist, wenn es regnet draußen, kann man einfach weitersprechen. Macht gar nichts. Die Leute wollen eh nicht nach Hause gehen, aber jetzt ist gleich Schluss. Jawohl. Ich genieße diese Zeit immer in Hängen. Es gefällt mir hier. Schön. Ich bin gerne auf der Alp. Es gefällt mir. Ich fahre gerne über die Alp. Da sprichst mir so das Leben Gottes entgegen. So irgendwie, manchmal in Einfachheit, manchmal kompliziert, aber es ist richtig schön. Ich habe die Menschen echt lieb gewonnen. Das sage ich jetzt nicht, damit ich eine leichtere Einladung machen kann, sondern weil es so ist. So ein Riesengeschenk. Seitdem ich Jesus kennen darf, seitdem darf ich mehr und mehr lernen, Menschen zu lieben. Und das ist für mich das größte Geschenk, weil er die Menschen liebt. Weil er mir Leben gegeben hat, darf ich wissen, dieses Leben gilt für jeden. Und das soll natürlich auch so Abende sein, ihr Lieben, zu dieser Einladung, zu diesem Leben, zu dem hin, der das Leben ist, Christus. Die Frage in dem Lied können wir vielleicht auch aufgreifen, dass wir gehört haben, wie lange willst du noch jagen und nach was jagst du eigentlich? Und Christus ist da. Und er hält dich in deiner schwächsten Sekunde im Leben, hält er dich. Dann, wenn eben die ewige Jugend vergangen ist, die Gesundheit vergeht, das Glück vergeht und Christus bleibt die ewige Hoffnung. Er kommt wieder, das stimmt, aber er bleibt auch gleichzeitig, wenn er in uns Einzug gehalten hat durch seinen Heiligen Geist. Und er trägt uns durch. Durch so eine Welt, die man manchmal leider, manchmal vielleicht grob, das stimmt, aber manchmal einfach nur mit diesem SCH-Wort vielleicht gar nicht mal ausdrücken, aber in unseren Herzen manchmal tragen. Und Christus hat es in der Hand. Und wenn ich in seiner Hand bin, dann bin ich in den Händen des lebendigen Gottes, der größer ist als alles in dieser Welt. Und der Herr Jesus sagt, Und nichts wird sie mehr aus meiner Hand reißen. Was für ein Geschenk. Weder Hölle, Tod, noch Teufel, noch Mächte, nichts. Nicht deine eigene Schuld, Sorgen und Angst. Nichts, wenn ich mich an deinem Leben festmache. Du kannst mich nicht rausspülen aus deinem Blut. Das können wir mit anderen Sachen machen, aber mit Jesus nicht. Wenn er da ist, dann ist er da. Wir können es unterdrücken, das stimmt, aber es ist trotzdem da. Und das soll die Einladung sein heute Abend und so kann die Möglichkeit sein oder so kann ein Gebet aussehen, wenn ich das ausdrücken möchte. Ich danke dir, dass du mich kennst und liebst, Herr Jesus Christus. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Nicht bloß zeitliche bisschen Glück. Und auch wenn das zeitliche Glück vergeht, du bist mein ewiges Leben. Du bist mein ewiges Glück. Ich will dir gehören. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Wenn du in mich hineinkommst, bestimm du das. In allen Adern meines Lebens durchströme das, Jesus. Weil dann wird's gut mit mir, mit meiner Seele, mit meinem Denken. Dann wird's gut. Komm du in mein Leben, übernimm du die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Komm du in mein Leben und übernimm du die Führung in meinem Leben. Bestimm du dieses Leben. Weil dann wird's gut. Es hat keine negativen Spätfolgen. Im Gegenteil. Dann erwarte ich was Herrliches. Dann habe ich keine Angst vorm Gericht. Weil in der Liebe ist keine Furcht. Dann darf ich frohen Mutes meines Weges ziehen in diese Welt, hinein in deine ewige Welt. Warum? Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil du so treu bist. Weil du hältst, was du versprichst und du trägst mich durch. Auch wenn ich mich nicht mehr ertragen kann. Du hast mir meine Schuld vergeben, du bist mein Leben. Möge es Gott schenken, ihr Lieben. Möge es Gott schenken, dass das wahr wird in unserem Leben. Und wenn es wahr geworden ist, dass wir froh werden drüber. Froh. Ha. Das hat mir Jesus geschenkt. Und es soll jeder wissen in dieser Welt. Jeder. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, dafür danke ich dir. Ich danke dir für das Leben, das du uns anbietest. In dir selbst, du das Brot des Lebens. Und ich danke dir, das, was wir gestern auch sagten, dass du eine Sache nicht kannst, obwohl du alles kannst, weil du allmächtig bist, aber du kannst uns nicht enttäuschen. Du kannst dein Wort selbst nicht brechen und dafür danke ich dir. Du sagst, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will eure Seele Ruhe schenken. Ich danke dir für das Bild dieser Frau, dieser einfachen Frau in Serbien, die sehen darf, was sie geglaubt hat. Sie hat an dich geglaubt, dich, der du das Brot des Lebens bist. Und so darfst du das sehen. Ich danke dir für ihre Tochter, die das auch glauben darf. Und diese Hoffnungsbotschaft von dir in all dieser notvollen Umgebung verbreiten darf. Und Herr, mach uns selbst solche Hoffnungsboden in dieser Welt, dieser hoffnungslosen Welt. Mach uns zu Hoffnungsboden, zu Menschen, die belebt sind vom Geist Gottes, durchströmt von deinem Geist. Und ich danke dir, dass du das, was das Schädlichste ist auf dieser Welt, die Sünde, dass du die besiegt hast. Dass du uns reinigst von aller Schuld, wenn wir dich herrschen lassen. Und dass du unser ewiges Leben bist, Christus. Und dir sei Ehre, auch über diesen Ort. Und jetzt bitte ich dich, erbarme dich über die Menschen hier. Schenke Leben. Schenke Aufatmen in deiner Gegenwart, in der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Amen.